willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Marc vom Finanzsegen-Kanal als meinen Interviewgast eingeladen. Sein Motto: finanzielles Bewusstsein ist dein Segen. Hey Marc, schön, dass du heute dabei bist.
Hi Saskia, freut mich sehr, jetzt hier in deinem Podcast ja auch eine kleine Position zu spielen.
Ja, mega cool. Echt schön, dass du mir zugesagt hast. Und ich bin schon total gespannt, welche Erfahrungen du in puncto Finanzen und Geldanlage gemacht hast. Und vor allen Dingen bin ich auf das Deckelkonzept gespannt. Das habe ich nämlich bei deinen Instagram-Postings gesehen. Und dazu bin ich gespannt, mehr zu erfahren im Laufe jetzt unserer heutigen Folge.
Ja, sehr schön.
Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an, dass du noch mal ein bisschen was zu dir erzählst. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Womit verdienst du dein Geld?
Ja, gerne. Also zu mir, ich bin eben Marc. Ich bin 26, komme gebürtig aus Köln. Und was habe ich gemacht? Also ich habe in Köln BWL studiert, im Bachelor, bin dann nach Aachen gewechselt, habe da den Master dran gehangen. Muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht so der klassische BWLer an der Stelle, sondern komme eher so aus dem Bereich Produktion, Logistik, Prozesse. Mhm. Und habe mich tatsächlich während des Studiums gar nicht so im Bereich Finanzen gesehen. Ja, und derzeit, ich habe im März 2020 den Abschluss erreicht und hatte dann wegen Corona 2 Monate Freiraum, würde ich es mal bezeichnen. Und habe jetzt gerade Anfang Juni.
Corona-Pause?
Ja, richtig, genau, Corona-Pause. Da war es leider auch nicht mit Reisen. Das heißt, 2 Monate in Balkonien quasi, auf Balkonien. Und ihr habt jetzt gerade Anfang Juli den Berufseinstieg tatsächlich auch im Bankensektor gefunden.
Ach was, wie cool. Ja, Glückwunsch zu deiner ersten Position danach im Studium. Bei welcher Bank bist du gelandet?
Ich bin bei einer Niederlassung von der Deutschen Kreditbank, also bei der DKB, die größte deutsche Direktbank. Und richtig.
Spannend. Du sagtest, du hast BWL studiert. Grundsätzlich BWL und Finanzen liegt ja schon nah beieinander, hast aber dich am Anfang gar nicht so für Finanzen interessiert. Wie kam dann der Schwenk zum Thema Finanzen und auch, dass du jetzt tatsächlich in eine Bank eingestiegen bist mit deinem ersten Job? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also wie kam es zum privaten, ich sag mal, privater Fokus auf Finanzen? Das war, also grundsätzlich bin ich eigentlich schon immer irgendwie ein sparsamer Typ gewesen, aber dass ich jetzt wirklich gesagt habe, so ich muss da mal jetzt ein bisschen auf Vermögensaufbau und so achten, war im, lass mich nicht lügen, im Spätsommer ungefähr Ende August, Anfang September im Jahr 2018. Das war für mich kurz vorm Auslandssemester, sprich neben dem Studium war es dann auch nicht, neben dem Auslandssemester war es für mich nicht möglich zu arbeiten. Sprich, ich hatte 5 Monate Zeit, meinen Notgroschen aufzubrauchen, neben dem kleinen Darlehen, was man vom Studentenwerk noch bekommt. Und da war es eben für mich wichtig, erstmal ein Haushaltsbuch zu führen und da eben explizit fokussiert auf die Ausgaben zu gucken, wohin wird jetzt eigentlich mein Geld fließen, wenn ich im Ausland bin und wie komme ich eben möglichst sparsam um die Runden. Ja, so war das für mich.
Du hast das Haushaltsbuch eingeführt, um ein besseres Finanzmanagement zur Finanzierung deiner Zeit im Ausland zu haben.
Richtig, genau. Also eigentlich total intuitiv das Ganze einfach dokumentiert und unterm Strich sich einfach auch Ziele gesetzt, so was möchte ich monatlich eigentlich ausgeben, was ist das Limit, was ich mir setze. Und so ist es dann eben dazu gekommen. Was aber auch noch während der gleichen Zeit ein ausschlaggebender Punkt gewesen ist, so im Freundeskreis, man kennt es, dass sich dann auch langsam so Kontakte zu Vermögensberatern ergeben. So ist es dann auch bei mir gewesen. Und das hat mich letztendlich nochmal dazu angeregt, das Ganze zu hinterfragen. Dann kommt es eben Schritt für Schritt, dass man sich im Internet darüber informiert. Ja, und irgendwann ist man eigentlich schon so in der Materie drin, dass man bestens ausgestattet ist quasi, sich mit seinen persönlichen Finanzen in weitere tiefe Gewässer zu wagen.
Ja, das heißt, du hast dich aber auch in erster Instanz beraten lassen von einem Vermögensberater, oder?
Nee, absolut nicht.
Hast du
das
mitbekommen im
genau,
Freundeskreis?
Richtig, genau. Das kam so im Freundeskreis, kam das auf, das Thema. Und ja, da habe ich das für mich persönlich viel mehr hinterfragt, genau, was da eigentlich mit dem Thema Finanzen so, was es damit so auf sich hat.
Was war da so der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss das für mich nochmal genauer hinterfragen und auch eben, dass du selbst losgelaufen bist und dich erkundigt hast, anstatt wie eben deine Freunde sich auch einfach beraten zu lassen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, was mich dazu bewegt hat, ist einfach, da einen Vertrag aufgetischt zu bekommen, der nicht ganz durchsichtig ist. Mhm. Wenn man mit Freunden darüber spricht, was bekommst du eigentlich da für einen Vertrag, was steht da so drin, dann wird ganz häufig klar, dass auch der Gegenüber eigentlich den Vertrag, der da gerade vorliegt, nicht hundertprozentig durchdrungen hat. Und dann stellt man sich halt die Frage, warum ist das eigentlich so? Vielleicht, ich weiß es tatsächlich nicht, ich kenne ja so die Seite, so wenn man im Studium eben ist, wo einem eben viel beigebracht wird, auch Fragen zu stellen und Sachen zu hinterfragen, wissenschaftlich zu arbeiten irgendwie. Und vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass man da einfach so ein bisschen schon den Weg einschlägt, die Sachen zu hinterfragen. Aber weiß ich an der Stelle nicht, keine Ahnung.
Ja.
Könnte man wahrscheinlich weiter diskutieren.
Nö, aber vielleicht, also war ja anscheinend irgendwie eine Intuition, die du da hattest, dass du da es dir nicht so einfach machst. Weil das ist ja erstmal so der Weg des geringsten Widerstands, einfach sich so erstmal berieseln zu lassen und nicht das Ganze zu hinterfragen. Insofern finde ich es eine coole Sache, dass du sagst, also irgendwas muss man ja aus dem Studium mitnehmen. Und wenn man was mitgenommen hat, dann ist es eben das, dass man Fragen stellen soll und nicht einfach das so hinnimmt, was einem so aufgetischt wird.
Ja, richtig, absolut. Genau.
Wie bist du da dann rangegangen? Also wie hast du dich dann zu dem Thema informiert?
Ich glaube, so das Einfachste, was man wirklich am Anfang machen kann, ist einfach mal so ein bisschen auf YouTube zu stöbern. Es gibt wirklich sensationelle YouTube-Kanäle, wo das Thema Finanzen, also persönliche Finanzen, so nett verpackt wird in 10 bis 15 Minuten Videos. Und man sich da tatsächlich, wie vom Berater auch, einfach mal berieseln lassen kann. Und ich glaube, das ist wirklich tatsächlich so die erste Anlaufstelle, die ich gesucht habe. Und dann kommt eigentlich...
Welche Kanäle hast du dir da angeschaut? Gibt es da so einen bestimmten oder mehrere, wo du sagst, die sind richtig cool?
Ja, also was natürlich so der Klassiker ist und ich glaube auch im deutschen Bereich so der größte ist eben Finanzfluss. Ich glaube, der dürfte ziemlich bekannt sein für Leute, die sich schon mit Finanzen beschäftigt haben.
Ja, die kenne ich auch. Die machen das echt cool.
Genau. Was aber auch noch ein ganz guter Kanal ist, ist Finanztipp. Oder mein persönlicher Favorit, wobei man auch sagen muss, das ist vielleicht nicht so ganz ansprechend für den Einsteiger, ist noch Tim Schäfer, eine super inspirierende Persönlichkeit, die ich auch jedem empfehlen kann, sich einfach mal ein paar Clips von ihm reinzuziehen. Die sind immer super, super sympathisch eben einfach dargelegt.
Ja, cool. Und du hast dann angefangen eben mit dem Haushaltsbuch. Also es ist ja wirklich ganz an der Basis. Finde ich gut, dass du es gemacht hast, wirklich sehr löblich, weil die meisten schrecken vor dieser ersten Einstiegshürde schon zurück, weil sie sagen, oh, das ist ja richtig ätzend, jetzt so ein akribisches Haushaltsbuch über meine Einnahmen und Ausgaben zu führen.
Ja.
Was hat dir das gemacht, dass du das gemacht hast?
Also erstmal zu dem Punkt, ich kann es absolut nachvollziehen, dass Leute da extreme Hemmungen haben, sich quasi nochmal den Spiegel vorzuhalten. Ja, weil letztendlich ist es ja nichts anderes, als sich den Spiegel vorzuhalten, wofür geht eigentlich mein Geld jeden Monat drauf. Ja, vielleicht war es bei mir jetzt so das analytische Interesse oder einfach da Bock zu haben, zu sehen, wohin die Kohle fließt.
Geld auch gereicht durch dein enges Budgetmanagement, was du da dann auch aufgesetzt hast?
Ja, absolut. Also das Geld hat auf jeden Fall gereicht. Aber zu der Frage, was hat mir das eigentlich gebracht? Ich glaube, im Kern, was es mir wirklich gebracht hat, ist nochmal seinen materiellen Konsum zu hinterfragen. Wenn man letztendlich sieht tatsächlich, okay, ich gebe im Monat Geld für Sachen aus, die mich eigentlich überhaupt nicht weitergebracht haben, ja, oder die sich gelohnt haben für mich, dann...
Was war das bei dir, wo du gesagt hast, boah, was ist denn das für ein riesiger Posten und was soll der da eigentlich?
Ja, das ist jetzt so an der Stelle tatsächlich nicht so einfach zu sagen, weil ich schon ja von Grund auf eher ein sparsamer Typ bin. Aber ich glaube tatsächlich auch bei mir noch so das Auswärtsessen gehen. Ich glaube, das ist bei so ziemlich jeder Person so der größte Kostenpunkt, den man eigentlich total easy reduzieren kann. Und das zu sehen, das da denkt man sich tatsächlich, boah, wie unnötig ist das eigentlich? Und im Auslandssemester konnte ich den Kostenpunkt eben stark reduzieren. Genau. Aber letztendlich hat es mir auf jeden Fall gebracht, eben diesen Konsum nochmal zu hinterfragen und sich da auch einfach persönlich nochmal neu aufzustellen.
Ja, sehr gut. Finde ich super. Also ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde immer so eine gute Balance zwischen eben Konsum und Sparen bzw. Investieren zu schaffen. Und das ist natürlich auch individuell. Also ich meine, es gibt ja also auch die Frugalisten, die irgendwie mit Sparquoten über 70% rumhantieren. Genau. Das ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache. Da muss man sich ja schon echt arm sparen, könnte man fast sagen.
Ja.
Also irgendwo eine Sparquote von mindestens 10% sollte ja jeder haben, eher mehr. Und ja, aber irgendwo das passend für sich machen, so, ne? Dass ich zum einen heute in der Gegenwart irgendwo auch Spaß dran habe, auch dass ich natürlich das Geld, was ich verdiene, auch irgendwo ausgebe, um mir was Cooles mal zu gönnen, weil dafür arbeiten wir auch irgendwo, aber eben alles einfach irgendwie kopflos
auf den Kopf hauen, genau. Ja, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist eigentlich der entscheidendste Punkt so im Thema Finanzen. Man muss sich klar machen, ob man das überhaupt will und warum man das will. Ja, man braucht Ziele auf jeden Fall. Und wie du auch schon gesagt hast, man muss da irgendwie ein Mittelmaß finden. Ja, es geht ja nicht um schwarz oder weiß, sprich maximaler Frugalismus oder maximaler Konsum, sondern man muss da einfach einen Grauton zwischen schwarz und weiß finden. Und ja, die Tiefe vom Grauton, die muss man für sich selbst definieren einfach.
Ja, du hast gerade gesagt, man muss für sich Ziele definieren. Auch den Punkt finde ich unglaublich wichtig. Also das sollte man sich ganz am Anfang fragen. Wofür lohnt es sich überhaupt zu sparen? Und da würde mich jetzt natürlich mal interessieren, wofür du denn sparst.
Ja, also ich habe natürlich auch kurzfristige Ziele, aber auch eben langfristige. Und
auch, dass man das nochmal unterteilt in kurzfristig, mittel- und langfristige Ziele.
Natürlich, man merkt schon allein, wenn man sich ein Ziel setzt, wie ganz plakatives Ziel, ich möchte Millionär werden, ja, also vielleicht auch ein naives Ziel, keine Ahnung, kann man dann für sich selbst entscheiden, aber sagen wir mal, man möchte tatsächlich das Ziel haben, Millionär zu werden, dann ist das natürlich ein extrem langer Atem, den man da braucht. Und wenn das tatsächlich...
Das ist ja auch sehr vage, also das kann man ja auch nochmal runterbrechen, was heißt denn das überhaupt, Millionär zu sein, ne? Also.
Richtig, genau. Und wenn man tatsächlich dieses Ziel verfolgt, dann wird man dieses Ziel wahrscheinlich einfacher beibehalten können, wenn man sich sagt, okay, bis zum Jahresende möchte ich so und so viel Geld gespart oder sogar investiert haben. Oder in 5 Jahren möchte ich das und das Vermögen aufgebaut haben. Sprich, man muss da eben für sich selbst kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele irgendwie definieren und am besten sogar aufschreiben, sich vielleicht irgendwie in die Wohnung hängen, an einem Smartboard, wo man sich das auch tagtäglich irgendwie vor Augen hält, warum man das Ganze eigentlich macht. Ja, und dann passt das. Aber gut, zu meinen Zielen.
Smartboard, was hängt da für ein Zettel dran, was dein Ziel ist für dieses Jahr?
Tatsächlich, weil ich jetzt gerade umgezogen bin, hängt bei mir an der Wand noch kein Smartboard. Aber das ist auf jeden Fall auf meiner Kaufliste. Das wird auf jeden Fall noch kommen in den nächsten Wochen.
Und was schreibst du da dann drauf?
Also, mein Ziel zum Jahresende, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Zahlen nennen soll, ich lasse es einfach mal an der Stelle, aber... Bitte?
Wie du dich damit wohlfühlst, wenn du das preisgeben willst, darfst du das gerne machen, ansonsten kannst du mir aber auch verraten, unabhängig von Zahlen, wofür du das Geld, was du denn sparst, verwenden möchtest.
Mhm. Ja, also... Tatsächlich habe ich überhaupt keine materiellen Ziele, die ich mir verwirklichen möchte, sondern ich habe da tatsächlich eine Zahl im Kopf oder dann auf dem Smartboard eben stehen, die ich bis zum Jahresende oder auch in 5 Jahren erreicht haben möchte. oder bis, ja, ich bin jetzt 26 bis 30 erreicht haben möchte.
Ja.
Und sowas schreibt, kann ich mir rein theoretisch auf Smartboard schreiben. Wobei ich natürlich nicht nur finanzielle Ziele habe, da kommen auch noch andere Ziele zu, die man sich am besten aufschreibt.
Mhm.
Und ja, genau, also.
Das hängt ja auch zusammen, ne? Also so die grundsätzlichen Lebensziele hängen ja auch mit den Sparzielen ab. Also ich sage immer, irgendwo leiten sich daraus ja die Sparziele ab, weil irgendwie ich habe ja gewisse Dinge, die ich in meinem Leben erreichen möchte und Geld hilft da ja grundsätzlich bei, eben auch ja, meine Pläne zu realisieren, ne?
Absolut. Also unterm Strich würde ich auch sagen, dass Geld eigentlich nur ein Mittel zum Zweck ist, ein ja, sorgenloses Leben irgendwie führen zu können. Und woraus das Leben letztendlich besteht, aus welchen Träumen das besteht, die man sich erfüllt, ja, das ist eben, wie wir schon eben gesagt haben, einfach selbst definiert. Und es ist eben, Geld ist vieles, aber nicht alles. Da gehört auch einfach ja, Liebe, Glück und Erfahrung irgendwie dazu. Also ich meine, was ist ein vollkommenes Leben? Wahrscheinlich ein Leben, was irgendwie aus vielen Erfahrungen besteht, dass man viel erlebt hat. Und sowas muss man sich natürlich dann auch irgendwie als Ziel setzen oder sollte man sich auf jeden Fall als Ziel setzen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt.
Genau.
Und ja, wie gehst du da jetzt beim Sparen und Investieren vor, um sowohl deinen finanziellen Zielen als auch deinen Lebenszielen näher zu kommen? Und was hat es auch in dem Zusammenhang mit dem Deckelkonzept auf sich? Das hatte ich ja am Anfang schon kurz angeteasert.
Ja, okay. Ja, also wie ich jetzt grundsätzlich so beim Sparen oder vielleicht auch Investieren vorgehe, ist relativ einfach. Was ich jedem Einsteiger jetzt raten würde, wäre erstmal ein Haushaltsbuch, um sich einfach mal die Zahlen so vor Augen zu führen, auch wenn es vielleicht unangenehm wird. Macht es auf jeden Fall, weil man macht es einmal und man erträgt diesen, wenn es ein Schmerz ist, eben einmal. Von daher als erstes eben ein Haushaltsbuch. Und dann zweites kann man sich eigentlich schon direkt irgendwie mit möglichen weiteren finanziellen Themen befassen, ob es dann tatsächlich auch das Investieren ist. Das funktioniert dann bei mir so, dass ich eben das Sparen an sich automatisiere. Also ich nutze jetzt eben das Zwei-Konten-Modell. Da gibt es aber auch Variationen wie Drei- oder Vier-Konten-Modelle von. Sprich,
also Zwei-Konten meinst du, du nutzt eben ein Konsumkonto und ein Sparkonto wahrscheinlich?
Exakt, genau. Also ich habe ich nenne es einfach Konsumkonto. Da geht mein Gehalt drauf ein. Davon zahle ich fix und variable Kosten. Und genau, automatisiere das Ganze eben durch einen Dauerauftrag von dem Konsumkonto auf ein Sparkonto, was eigentlich ein ganz normales Girokonto ist, kann aber auch ja, ein Festgeld- oder ein Tagesgeldkonto für, kann auch sowas sein. Und ja. Ja, von diesem zweiten Konto, von dem Sparkonto, gehen dann eben nochmal Daueraufträge auf meine Verrechnungskonten, also auf die entsprechenden Depots, wo das Geld dann eben irgendwie an der Börse angelegt werden kann. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon. Das ist eigentlich total easy, es ist simpel, das kann jeder machen und es kostet letztendlich auch kein Geld. Also ja, so funktioniert das auf jeden Fall bei mir.
Ja, also es ist, finde ich, auch wieder ein guter Punkt, da einfach von vornherein ein System reinzubringen und sich das Leben einfach zu machen, indem man eben auf jeden Fall schon mal Sparen vom Konsum trennt, damit man gar nicht erst verleitet wird, irgendwo das ganze Geld, was so auf dem Girokonto eingeht, jeden Monat auf den Kopf zu hauen.
Richtig,
und,
genau.
Und genau, da eben mit Daueraufträgen beziehungsweise ja eventuell mit Sparplänen dann, wie hast du das gelöst, wenn du jetzt ins Investieren gehst, dass das Ganze automatisch ja, vor sich herläuft, dass man da gar nicht jedes Mal ständig das Ganze wieder anpacken muss.
Ja, was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, ist, das Wichtige ist auch dabei, dass man es eben nach dem Gehaltseingang direkt automatisiert und nicht am Monatsende oder kurz bevor dem nächsten Gehaltseingang sich eben einen festen Sparbetrag oder den überbleibenden Sparbetrag überweist, sondern dass man sich da eben einen festen Betrag setzt. Wir sind dann beim Sparkonto, davon gehen dann eben nochmal Daueraufträge auf die Verrechnungskonten und ich nutze eben einmal ein Depot bei Trade Republic für Einzelwerte, sprich das ganz klassische Investieren in Einzelpositionen, in Aktien.
Okay.
Und auf der anderen Seite eben ja das, sag ich mal schon, ja, auch automatisierte Investieren quasi bei einem anderen Broker in ETF-Sparpläne. Genau.
Ja.
Und auch das ist, was ich da bespare, ist die absolut, das, der absolute Klassiker, würde ich es mal bezeichnen. Sprich, ich bespare einfach den MSCI World und den Emerging Markets von iShares. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich habe jetzt tatsächlich das Verhältnis 70-30, sprich 70 World und 30 Emerging Markets. Bin mir da aber tatsächlich noch nicht so ganz sicher, ob ich dieses Verhältnis beibehalte. Ich kann mir sogar vorstellen, weil ich auch noch so einen langen Anlagehorizont habe, die Quote vom Emerging Markets ein bisschen hochzuschrauben. Aber mal sehen. So, ich habe mein erstes Gehalt jetzt an der Stelle noch nicht bekommen. Mal sehen, wie ich es dann letztendlich umsetze.
Ja, finde ich ja aber schon cool, dass du, bevor du dein erstes Gehalt bekommen hast, aus deinem ja, ersten Job jetzt nach dem Studium, schon Daueraufträge zum Sparen eingerichtet hast, Sparpläne, weil ich höre das eben oft auch von Studenten oder Leuten, die sich noch in Ausbildung befinden, die sagen, ja nee, ich komme ja gerade so hin mit meinem Geld und da kann ich überhaupt noch nichts sparen. Wo ich dann immer sage, sicherlich wird es irgendwie schwierig, wenn du nur ein geringes Einkommen aus einem Studentenjob irgendwo hast oder auch jetzt gerade erst deinen ersten Job hast, vielleicht gerade umgezogen bist, da jetzt gleich irgendwie 500 Euro jeden Monat zur Seite zu legen. Mhm. Aber man muss es ja auch immer irgendwo prozentual sehen. Ne? Also wenn ich 20% kann ich ja irgendwie von 500 Euro im Monat sparen oder ich kann es eben von 1.000 oder 2.000 Euro sparen und da kommt dann eben eine Summe XY für jeden raus. Aber ich bin der Meinung, so jeder kann immer irgendwas sparen und wenn es nur 25 Euro im Monat sind, ne?
Absolut, also ein bisschen geht auf jeden Fall immer. Es hängt aber eben wieder mit den persönlichen Präferenzen zusammen. Ne? Möchte man das dann tatsächlich, kann man sich von den 25 Euro trennen oder möchte man die lieber in was anderes investieren, ob es in kühles Bier ist oder in irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt meine Sparpläne tatsächlich auch schon länger laufen. Also ich habe die nicht gerade erst eingerichtet, sondern bin schon ja, seit dem Studium eigentlich dabei zu investieren. Also seit dem Masterstudium ungefähr. Ja. Und lag aber auch daran, ich habe halt während des Studiums auch immer Studentenjobs gehabt und konnte mir das eigentlich so immer ganz gut leisten. Aber wie du auch gerade schon gesagt hast, also grundsätzlich kann auch tatsächlich schon jeder an der Börse irgendwie aktiv werden. Also die Broker haben mittlerweile so tolle Angebote, dass du einfach Sparpläne ab 25 Euro einrichtest. Und da kann man, wenn man sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, eigentlich gar nicht mehr Nein sagen.
Ja, ja. Du hast gerade gesagt, du hast bei Trade Republic auch ein Depot. Ich kenne die auch, habe die mir jetzt auch zuletzt mal angeschaut, bin dort aber nicht. Was mich noch so ein bisschen dort abgeschreckt hat, ist, dass es ja nur mobil auf dem Smartphone oder Tablet geht und ich habe dann doch gerne zum Börsengeschäft erledigen das Ganze auf dem großen Bildschirm. Wie sind da deine Erfahrungen und warum nutzt du nur Investments in Einzelaktien und nicht nicht in ETFs, weil das kann man ja auch über Trade Republic.
Ja, richtig. Also das war so, ich hatte tatsächlich erst meine ETF-Sparpläne bei einem anderen Broker. Und hatte dann aber das Gefühl, dass ich doch auch, weil ETFs tatsächlich sehr langweilig sind auf die Dauer, also da passiert eigentlich, oder man muss überhaupt nichts machen. Und wenn man sich einfach mit Finanzen beschäftigt und auch Bock drauf hat, dann sind halt einfach Einzelaktien nochmal so ein bisschen der Nervenkitzel quasi, der einem da ein bisschen mehr Freude, sage ich mal, bereiten kann. Und rein theoretisch hast du recht, ich könnte ETF-Sparpläne rüber zu Trade Republic ziehen, die werden sogar noch günstiger, also derzeit bezahle ich bei dem anderen Broker, kann ich auch sagen, das ist die OnVista Bank, 1 Euro pro Sparplanausführung, das wäre dann bei Trade Republic kostenfrei, aber ich hatte tatsächlich auch noch ein bisschen Bedenken, so was eigentlich bei Trade Republic so los ist, warum die so günstig sind und eben auch, wie du gesagt hast, nur eine App haben, ich bin auch eher der Typ, der auf dem Computer eine Desktop-Version, beziehungsweise einfach die Browser-Version ganz gern nutzt. Hab's dann aber einfach mal ausprobiert und bin eigentlich bis jetzt sehr zufrieden. Also wenn man während den ganz normalen Börsenzeiten handelt, Wertpapiere kauft, dann ist auch der Spread, der von vielen so verteufelt wird, gar nicht so hoch. Also kann man da schon für eine Order mal ruhig 1 Euro bei Trade Republic bezahlen und bin bis jetzt eigentlich durchweg positiv überrascht, kann ich an der Stelle sagen. Ja.
Dann muss ich das vielleicht auch noch mal ausprobieren.
Ja, kann ich empfehlen.
Ja, ja. Was war denn dein erstes Aktieninvestment?
Sprechen wir jetzt nur von Einzelwerten oder auch von ETFs?
Ja, von Einzelwerten, genau.
Ja, okay, meine erste Position war tatsächlich Microsoft.
Ah ja. Was hat dich bewogen, Microsoft auszuwählen als erstes Unternehmen?
Einfach, weil es jeder Mensch kennt, jeder nutzt es, ob es zu Hause ist oder beim Arbeitgeber. Unternehmen sind eigentlich maximal abhängig davon. Kein Unternehmen, auch während einer Corona-Krise, kommt nicht auf die Idee, von Microsoft die Abos zu kündigen. Und das ist einfach so eine krasse Marktposition. Es ist so ein gewaltiger Platzhirsch. Da habe ich eigentlich langfristig überhaupt keine Bedenken, dass es dem Unternehmen schlecht geht. Aber natürlich hat man keine Garantie. Also wer weiß, was noch um die Ecke kommt. Plötzlich war ja hier auch so ein komischer Virus um die Ecke, der alles lahmlegt.
Das stimmt, aber da haben ja die Technologiewerte eher von profitiert. Also du hast ja viel Spaß mit der Microsoft-Aktie auf jeden Fall aktuell.
Ja, absolut. Gefällt mir sehr gut, was sich da gerade so tut.
Glaube ich. Ja, cool. Hast du auch schon Fehler gemacht oder ja, Fehlinvestitionen jetzt in der Zeit, seitdem du investierst?
Ja, tatsächlich. Also ich kann von meinem ersten Investment sprechen, was vom Lerneffekt, also was einen sehr großen Lerneffekt für mich hatte, aber zum Glück auch nur einen geringen finanziellen Schaden für
Ja.
mich mit sich brachte. Und zwar war mein erstes Investment in Bitcoin. Und ja, das war gerade im Dezember 2017, wo der Hype eben krass da war. Und ja, da ist natürlich der Kurs auf einmal übelst explodiert. Da habe ich mich auch gefreut. Bin kurz vorher eingestiegen, aber bin dann einfach nicht ausgestiegen. Und ja, jetzt, also ich bin eingestiegen, da war der Kurs auf jeden Fall fünfstellig. Und jetzt ist er eben nur noch vierstellig. Das heißt, ich habe ein bisschen Geld verloren, aber jetzt kein richtiges Vermögen. Von daher war einfach für mich der große Lerneffekt, Hypes und Trends einfach komplett zu ignorieren. Das bringt überhaupt gar nichts, wenn man nicht gerade ein Trader ist. Und ja,
Das
also.
heißt, du investierst heute auch nicht mehr in Bitcoin und hast dich da mehr auf ja, Aktien und Aktiensparpläne fokussiert?
Ja, absolut. Also das Problem, was ich bei Bitcoin sehe, ist, dass es einfach fundamental überhaupt nicht greifbar ist. Man weiß überhaupt eigentlich gar nicht, in was für eine Richtung sich das Ganze entwickeln kann und was für ein Wert dahinter steckt. Bis eben ja von der Blockchain-Technologie und der Rechenkapazität, die da irgendwie geschaffen wird. Aber ja, ich lasse da die Finger von. Für mich ist das letztendlich unterm Strich nichts. Nee.
Auch verstehen. Also ich sehe das ähnlich. Ich glaube schon, dass da für die Zukunft Potenzial drin steckt. Empfinde es aber aktuell noch total intransparent, abstrakt und eben einfach nicht greifbar. Und bei Aktien ist es eben anders. Das ist auch mit Risiken behaftet, aber ich kann das Unternehmen bewerten. Also Unternehmen, die an der Börse notiert sind, die sind ja verpflichtet, eben ihre Geschäftszahlen zu veröffentlichen. Ich kann Schlagzeilen in den Medien verfolgen, um eben zu schauen, wie gut eben das Management da den Laden im Griff hat. Ich sehe eben ja die Produkte, wenn ich jetzt in Unternehmen investiere, des alltäglichen Bedarfs, irgendwo die Coca-Cola, da kann ich die ja im Laden die Cola-Flaschen sehen, so das ist irgendwo greifbarer und eben auch
Absolut.
wertbar, ne?
Absolut, genau. Bei seinen Investments kann man sich natürlich auch nach seinen Vorlieben irgendwie orientieren, ja. Also wenn man im Konsum gewisse Vorlieben hat, dann kann man die sich natürlich auch irgendwie ins Depot legen, ganz genau.
Auf jeden Fall, das stimmt. Wie viel Zeit investierst du so im Monat in deine Finanzen?
Boah, ist eine gute Frage. Also, ich habe jetzt tatsächlich schon etwas länger nicht mehr in Einzelwerte investiert, würde aber sagen, dass das tatsächlich am meisten Zeit kostet, sich mit Unternehmen ja, ansatzweise intensiv zu beschäftigen. Ja, grundsätzlich kostet es für mich auch noch relativ viel Zeit, so das Haushaltsbuch zu pflegen, weil mir da auch irgendwie ständig neue Ideen kommen, wie es mir irgendwie in Excel besser veranschaulichen kann.
Auch immer noch. Also, das hast du nicht wieder aufgehört nach deinem
Nee,
Auslandssemester.
nee, das führe ich jetzt fast ja ein Dreivierteljahr oder fast 2 Jahre schon.
Wahnsinn.
Genau, finde es einfach cool, so dass die Entwicklung zu sehen und habe natürlich neben dem Haushaltsbuch auch noch Vermögensentwicklung mit drin. Und da ja, das macht einfach Spaß, so das zu führen für dich. Aber genau, also nochmal dazu zurück, wie viel Zeit ich eigentlich im Monat so damit verschwende, sage ich mal schon fast.
Aber
Vielleicht.
wenn es Spaß macht, ist es ja nicht verschwenden.
Nee, richtig. Das stimmt, aber vieles ist halt eigentlich unnötig so, weil es ja eigentlich einem auch nicht weiterhilft. Aber also beim Haushaltsbuch führen. Aber ich würde mal so sagen, rund 40 Stunden im Monat, so 10 bis 12 Stunden die Woche vielleicht, all in, also Haushaltsbuch, aber sich auch so ein bisschen mit Finanzen beschäftigen, ja, so 2 Stunden am Tag schon.
Ja. Das ist schon echt viel. Aber es ist wahrscheinlich mit deinen Sparplänen, die du mal eingerichtet hast, die laufen so glücklich vor sich hin, ohne dass du da ständig Zeit mit verbringen musst.
Absolut, da muss man überhaupt nichts mehr machen. Genau, wenn man sich die Sparpläne einmal eingerichtet hat, dann ist da überhaupt kein Aufwand mehr mit verbunden. Genau.
Ja, sehr gut, perfekt. Mhm. Was würdest du anderen raten, die gerade am Anfang stehen? Haushaltsbuch war ja so von dir auf jeden Fall ein Tipp, damit auf jeden Fall anzufangen, um überhaupt mal so sich Klarheit über seine eigene finanzielle Situation zu verschaffen. Aber wenn ich da jetzt eben über diesen Punkt drüber hinweg bin und jetzt sage, okay, ich weiß jetzt, was monatlich eben überbleibt, ich habe eben Sparrate XY, was mache ich jetzt damit? Also wie ist das Geld irgendwie sinnvoll angelegt?
Ja, was würde ich raten? Also fangt auf jeden Fall einfach an, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Ihr habt ganz viele Anlaufstellen, mit denen ihr euch befassen könnt. Ob es Bücher sind, ob es Podcasts sind oder auch einfach YouTube-Videos. Sucht euch einfach was Plausibles für euch raus, wo ihr euch gut mit anfreunden könnt. Eine Sache, der ihr auch vertraut, also ein Finanzprodukt, dem ihr einfach vertraut. Und versucht nicht zu viel Analyse mit irgendwelchen Finanzinstrumenten zu verschwenden, sondern versucht sie auf jeden Fall zu verstehen. Aber welcher ETF es letztendlich wird, ist, glaube ich, gar nicht so der große Punkt. Also ich glaube, da kann man wirklich sagen, fang einfach an, versuch mal ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, wie sich dein Geld so entwickelt, was so an der Börse passiert. Und mach auch einfach ein paar Fehler. Ja, kriegt ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt, wenn man Geld verliert. Und ich glaube, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg.
Ja, das waren sehr schöne Worte jetzt zum Abschluss. Also einfach anfangen, Fehler sind erlaubt und einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was denn passiert. Und wenn das eben ja mit einem kleinen Betrag eben auch ist, dann ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn mal Geld weg ist. Auch verlieren gehört ja im Leben dazu.
Ja, genau.
Und ja, insofern sind wir jetzt auch schon bei meinen 3 Schlussfragen angekommen. Die stelle ich immer jedem meiner Interviewgäste zum Ende. Bist du auch bereit dafür?
Ja, gerne.
Geld ist für dich was?
Habe ich eben eigentlich schon beantwortet. Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck.
Ja. Reich sein bedeutet für dich?
Reich sein bedeutet für mich nicht unbedingt reich an materiellen Gütern zu sein, sondern ein vollkommenes Leben gehabt zu haben, viel erlebt zu haben, viel auch für andere irgendwie getan zu haben, Freunde, Familie, Freundin, Freund und mit sich im Reinen zu sein, würde ich sagen.
Ja, super, mega schön. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Ja, boah, die Frage fand ich richtig schwer, um ehrlich zu sein.
Würdest du alles so machen wie heute oder was würdest du anders machen?
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich glaube, also nein, ich würde nicht alles so machen wie jetzt, weil ich glaube, nicht dazu gezwungen, nicht das Gefühl gehabt zu haben, dann da auch irgendwie gezwungen worden zu sein. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich glaube, ich würde viel reisen, versuchen viel mit unterschiedlichen Menschen irgendwie richtig in Kontakt zu treten aus verschiedenen Ländern und auch viel zu helfen. Ich glaube, also das klingt sehr plakativ, um ehrlich zu sein. Aber
ich kann das absolut nachvollziehen.
Also
ich glaube, dass viele Menschen gerne auch mehr sich sozial engagieren würden, wenn Geld eben keine Rolle spielen würde. Aber ja, in der westlichen Welt ist es ja nun mal so, dass eben ja unsere Welt sehr auch vom Geld dominiert ist. Und insofern kann ich das nachvollziehen, wenn du sagst, du würdest da auch gern anderen Leuten helfen. Das deckt sich ja auch mit der vorherigen Antwort schon.
Ja, ja. Also helfen ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, ich würde auch einfach versuchen, den ganzen Planeten irgendwie zu entdecken, Und ja, ich meine, letztendlich, wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist man auch nicht in dem berühmt-berüchtigten Hamsterrad gefangen. Und ja. Ja, kann tun und lassen, was man möchte.
So ist es, ja. Ja, vielen Dank, Marc, dass du heute bei mir im Podcast zu Besuch warst. Das hat echt viel Spaß gemacht mit dir. Wobei, mir fällt jetzt zum Ende ein, wir haben das Deckelkonzept noch nicht besprochen.
Ja, genau, das ist mir auch gerade eben aufgefallen. Können wir gerne noch ein paar Sätze zu verlieren.
Jetzt noch zum Abschluss nochmal kurz und knackig das Deckelkonzept.
Ja, genau. Also das Deckelkonzept stellt eigentlich so an sich die wesentlichen Kernpunkte zusammen, die man ja bei seinem ersten Investment irgendwie oder grundsätzlich beim Investieren berücksichtigen sollte. Also sprich... Bitte?
Wofür steht der Deckel oder die Anfangsbuchstaben?
Genau, der Deckel steht letztendlich für D, diversifiziert. Das E für, ich glaube, da sind wir schon bei emotionslos. Und das C ist chancenorientiert, das K ist kostenoptimiert, das vorletzte E, das ist, was war denn das jetzt noch gleich? Oh, das ist peinlich. Ich habe darüber ja einen Post gemacht. Moment mal, emotionslos. Eigenverantwortlich kommt noch dazu, genau. Sprich, du nimmst dein Geld in die eigene Hand. Und zuletzt, das L ist langfristig. Genau, ich kann gerne noch auf die einzelnen Buchstaben noch was näher eingehen. Also diversifiziert, du legst am besten nicht all dein Geld in einen Korb, sprich, du versuchst einfach über Branchen, Währungen, ja, unterschiedliche Unternehmen irgendwie zu streuen, wenn du tatsächlich in Einzelwerte investieren willst. Das kannst du natürlich auch ganz einfach machen über einen ETF, wo du einfach schon einen riesigen Korb voller toller Eier irgendwie hast. Emotionslos, lass dich einfach nicht beirren, was an der Börse passiert. Wenn du einen langen Anlagehorizont hast, dann ist es absolut egal, ob die Börse heute um 20% abstürzt, dann kannst du dich lieber darüber freuen, dass dein Sparplan zu einem günstigen Kurs ausgeführt wird. Ja, chancenorientiert heißt einfach, Rendite heißt irgendwie auch Risiko, das heißt, Rendite und Risiko gehen Hand in Hand. Wenn du natürlich dein Geld vermehren willst, dann gehört ein bisschen Risiko auch dazu. Das existiert natürlich auch bei einem ETF, weil der Totalverlust einfach nicht, der kann nicht hinterm Vorhang verschwinden, genau. Das K ist einfach nochmal kostenorientiert. Das heißt, wenn du Kosten hast, schmälert das natürlich auch deine Rendite. Versuch einfach darauf zu achten, dass du günstig an der Börse investierst. Sprich, nicht, wenn du Einzelwerte kaufst, dass Ordergebühren im Verhältnis zu deinem investierten Kapital stehen, irgendwie, dass es nicht zu hoch ist, das Verhältnis zum Beispiel. Und ja, eigenverantwortlich, mach das aus eigener Hand. Gib dein Geld nicht in fremde Hände. Da gibt es auch ein schönes Zitat vom Finanzvisier, der sagt, Geld und Liebe gibt man nicht in fremde Hände. Das passt zu dem eigenverantwortlich eben am besten. Ja, und zuletzt langfristig. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Trading langfristig sich nicht rentiert. Das heißt, bleib einfach langfristig investiert, halte Schwankungen aus und genau. Das ist so das Deckelkonzept an der Stelle.
Ich habe jetzt zum Abschluss noch diese Kurve bekommen haben und ich jetzt meinen Hörern hier nicht das Deckelkonzept vorenthalten habe.
Ja, richtig, ganz wichtig.
Für die Ausführungen zum Deckelkonzept, weil da echt viele wichtige oder die wichtigsten Grundprinzipien eben der Geldanlage jetzt eben auch drin stecken, die sich jeder so hinter die Löffel schreiben sollte am besten, bevor er eben anfängt.
Absolut, super wichtig.
Ja. Cool. Nee, also da hatten wir jetzt echt nochmal geballte Wissenspower hier zum Abschluss. Danke nochmal, dass du heute dabei warst. Und ich drücke dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen, dass du deine Ziele, sowohl die finanziellen als auch deine Lebensziele, erreichst. Und ja. Bin gespannt, weiter deine Postings auf Instagram zu verfolgen.
Ja, vielen Dank für die letzten Worte. Natürlich auch für die nette Einladung. Und hat mich sehr gefreut, mal mit dir jetzt hier über das Thema Finanzen zu sprechen. War ein sehr angenehmes Gespräch. Und ja, dir auch natürlich viel Erfolg bei deinen Podcasts, bei deiner Selbstständigkeit. Und ja, vielen Dank dafür.
Dankeschön, Marc. Tschüss.
Ciao.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparheldin-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparheldin.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.